Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, eine märchenhafte Geschichte ist uns heute aufgetragen, zu hören und zu bedenken. Denn sind das nicht märchenhafte Hauptpersonen und ein märchenhaftes Geschehen? Zunächst stehen sich der böse König und auch die böse Königin, Isabel, die mit den vielen Möbeln, auf der einen und der gute Prophet auf der anderen Seite gegenüber. Sie stehen im Widerspruch, im Streit um die Wahrheit. Dann kommt das Gericht, die Strafe, eine Dürre, die über das Land kommt, und auch der Zorn des mächtigen Herrschers auf den Helden, den Propheten. Und der Held flüchtet, flieht in die Einsamkeit, versteckt sich an einem Bach, wird Eremit, ein fast romantisches Bild. Und wird dort dann wundersam durch dienstbare Tiere versorgt. Genauer, Raben treten auf, geheimnisvolle, mystische, kluge Märchenvögel, Tiere der Verwandlung. Raben gehören bei den Brüdern Grimm zum Stammpersonal. Menschen werden in Raben verwandelt. Denkt auch an Krabat. Schließlich ist er der Weg in die Fremde, ins ferne Land. Und dort begegnet der Prophet einer armen Witwe. Auch eine Witwe oder Witwen sind bekannt aus manchen Märchen, sind der märchenhafte Inbegriff für Not und Hilfsbedürftigkeit. Sie ist da mit dem Kind, dem Tode nahe. Und schließlich ist da noch ein Zaubertopf, der nicht leer wird. Mehl und Öl, die nicht vergehen. Bei den Grimms gibt es ein Töpfchen, aus dem der Brei quillt und das nicht aufhören kann zu kochen. Schließlich das glückliche Ende. Leben wird gerettet, das Gute obsiegt. Und wenn sie nicht gestorben sind. Und so weiter. Ein Märchen. Nur ein Märchen? Oder wie schön ein Märchen. Und ist es nicht so, dass in jedem Märchen eine Botschaft steckt? Eine Wahrheit verborgen ist? Ein innerer Gehalt, eine existenzielle Erfahrung, die in dem Märchen aufgehoben ist, eine Menschheitserfahrung. Also kein Märchen, sondern eine Wirklichkeit und eine Weisheit, die aber auf märchenhafte Art weitergegeben wird und sich so von Generation zu Generation fortpflanzt und sich immer wieder neu entfalten kann in der Vorstellung der Hörerinnen und Hörer. Im Gegensatz zu den Grimmschen und zu anderen Märchen kommt hier Gott ins Spiel. Es geht in dieser biblischen Erzählung, und deswegen hat sie ja Eingang gefunden in dieses Buch, in die Bibel, um Gottes Macht und um den Glauben, das heißt um des Menschen Vertrauen in Gott. Und Elia ist kein Märchenprinz, sondern er ist Gottes Prophet, der, der Gottes Wort und Willen ausspricht. Elias Name ist Programm. Und bedeutet, Jahwe, also der Gott Israels, Jahwe ist mein Gott. Und für ihn streitet er und leidet er und begibt sich in Gefahr mit seinem Protest. Denn das Königspaar Ahab und Isabel haben sich vom Gott Israels abgekehrt. Sie missbrauchen ihre Macht, beuten das Land aus und stützen sich dabei und verweisen auf andere fremde Götter. Die Jahwe-Priester haben sie umbringen lassen, sie verehren Baal, den Fruchtbarkeitsgott der Assyrer, den Wetter- und Regengott, verehren Götzen und Götzenbilder und verwässern den Glauben an den unsichtbaren und lebendigen Gott, den Israel erfahren hat, kennen nicht mehr seine Gebote. Elia tritt also auf den Plan, er überschreitet eine Grenze. Er tritt heraus aus der Anonymität in das Licht der Öffentlichkeit, vor das Angesicht des Königs. Mit Selbstvertrauen, aus Gottvertrauen. Und sagt, was er zu sagen hat und muss in der Folge sogleich fliehen vor dem Zorn des Mächtigen. Der Aufenthalt, das Versteck am Bach Kriet, bleibt nur Episode, trotz der Raben, die ihm dienen. Auch hier Vertrauen, die Erfahrung, dass er nicht alleine ist in der Not. Dann aber aus der Besinnung, der Kontemplation am Bach, aus der Stille, wieder in die Aktion. Elia muss eine weitere Grenze überschreiten, das scheint mir wichtig. Und die Landesgrenze, die er überschreitet, ist gleichzeitig Religionsgrenze. Die Not führt ihn über die Grenze und dort in Sarepta oder in Zarpat, in alten Schriften, am Meer, in Phönizien, da begegnet er der, mit der er eigentlich nichts zu schaffen hat. Es gibt die Geschichten von Jesus mit der Syrophönizierin, von der er etwas lernen kann. Von Jesus mit der Samaritanerin, einer Heidin, die ihm eine Lektion erteilt. Und so auch hier. Die Grenzüberschreitung setzt eine gute, fruchtbare Dynamik in Gang. Elia überschreitet mehrere Grenzen. Er spricht als Mann zu einer fremden Frau. Das ist unerhört. Das gehört sich nicht. Und er spricht als Israelit zu einer Andersgläubigen. Auch das ist nicht comme il faut. Elia überwindet die Grenzen der Konventionen seines Glaubens und seiner Zeit. Vielleicht, weil Not erfinderisch macht. Vielleicht, weil er spürt, dass der Gott, der ihn schickt, großzügig und nicht kleinkariert ist. Gott ist nicht konventionell. Im Gegenteil. Elia wird sogar unverschämt. Der armen Witwe, gebeutelt von der Dürre, die auch dort an der Küste wütet, kostbares Brennholz aufließen vor der Stadt, dieser Witwe befiehlt er regelrecht, ihm zu dienen und Essen zuzubereiten. Hole mir Wasser, bereite mir Brot. Er fordert von der, die selbst nichts hat und die das auch selbstbewusst, wenn auch verzweifelt, kundtut. Da ist nur noch ein bisschen Mehl und Öl. Das will ich für mich und mein Kind zubereiten. Und dann sterben. Etwas lamoyant, etwas zu melodramatisch für meinen Geschmack. Liebe Gemeinde, die entscheidende Grenzüberschreitung vollzieht nun aber diese Witwe. Entgegen aller Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit vertraut sie dem Mann aus der Fremde, der einen anderen Gott im Gepäck hat. Sie vertraut seinem Vertrauen, seinem Gott. Sie hört das fremde Wort, wenn Elia auf ihren Einwand hin sagt, ja, aber, ja, geh hin und tue so wie immer, aber mach es anders. Bring zuerst mir und wende dich zuerst dem zu, der dich nun ruft und in dessen Namen ich spreche. Und die Witwe vertraut seinem Göttlichen, fürchte dich nicht. Erneut dieses göttliche Grundwort, wie bei Jesaja vor einer Woche. Fürchte dich nicht, das Urwort unseres Glaubens. Fürchte dich nicht, sondern vertraue. Trau dich, spring. Auch wenn alles, was vor Augen ist, dagegen spricht und du mich noch nicht kennst. Und pardon, ich musste an Indiana Jones denken. Ich habe ihn wiedererlebt beim Kinoabend auf dem Sofa mit meinen Kindern vor ein paar Tagen. Indiana Jones, den kennen Sie doch, Harrison Ford als Abenteuerarchäologe, 80er Jahre Steven Spielberg Kino. Indiana Jones steht am Rande eines Abgrunds, einer Schlucht und muss zum Schatz, der auf der anderen Seite ist und der seinen Vater, gespielt von Sean Connery, retten kann. Übrigens ist der Schatz der Heilige Gral, der Kelch Jesu beim letzten Abendmahl. Es gibt keinen Weg, keine Brücke hinüber und er kann nur vertrauen, dass das Unsichtbare ihn irgendwie gegen alle Erfahrung, gegen alle Vernunft trägt. Und Indiana Jones vertraut, verzweifelt und todesmutig alles oder nichts und macht den Schritt ins Nichts oder in das, was scheinbar nichts ist. Und das wird ihm zur Brücke und er gelangt an die andere Seite zum Schatz. Hollywood-Quatsch, na klar, und doch ein eindrückliches Bild. Die Witwe wagt den Schritt. Sie nimmt ihr Leben in die Hand und setzt es aufs Spiel und das ihres Sohnes dazu. Verrückt. Aber so ist das wohl mit dem Glauben. Und das ist für mich die Botschaft. Wenn wir an unsere Grenzen kommen, wenn wir bereit sind, Grenzen zu überschreiten, die Grenzen unserer religiösen Gelehrtheit oder Borniertheit, Grenzen des Stolzes, der Rechthaberei, Grenzen der Konvention, wenn wir bereit sind zu neuen Begegnungen, zu neuen Wegen, wenn wir bereit sind, etwas zu wagen, sogar gegen die Vernunft, Fragezeichen, wenn wir den Glauben wagen und vertrauen, wenn wir wieder alle Hoffnung auf Hoffnung hin handeln, dann kann Heilung geschehen, Rettung, Erlösung. Dann können tragfähige Brücken ins Leben entstehen, Wege in die Zukunft. Die Witwe springt sozusagen auf ein Wort hin, das sie berührt. Sie vertraut, verrückt, und das wird für sie und ihren Sohn zur Quelle neuen Lebens, das die Dürre aushält und überwindet. Liebe Schwestern und Brüder, letztlich ist Gott es, der die Grenze hier mit Elia überschreitet. Die Grenze zwischen Israel und der Welt. Diese Grenze wird aufgelöst. Dass die Güte Gottes größer ist als die Grenzen eines Volkes, einer Religion, das wird hier offenbar. Und das ist kein Märchen, dessen bin ich gewiss. In der Errettung der Witwe und ihres Sohnes ist schon etwas vom Evangelium sichtbar. Von der Botschaft, dass Gott sich zu allen Kindern seiner Schöpfung in aller Welt bekennt und sie ruft. Das Mehl im Topf soll nicht verzehret werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr es regnen lassen wird auf Erden. Und so erhalten die Habenichtse dieser Welt Zukunft und Brot, egal welcher Religion, ob sie nun in Anführungsstrichen rechtgläubig sind oder nicht. Sie erhalten unsere Solidarität. Und Mehl und Öl werden so Brot und Wein. Brot und Wein spiegeln sich für mich als Christ in dieser alten jüdischen Überlieferung. In diesem Mehl verborgen ist schon das Brot, das Jesus mit den 5000 auf dem Berg geteilt hat und das sich wunderbar vermehrt hat. Im Öl verborgen ist schon der Wein des letzten Abends, mit dem wir uns immer wieder an unsere Erlösung oder das uns immer wieder an unsere Erlösung erinnert. Elia und die Witwe erleben es in Sarepta. Es ist so, wie Christus es sagen wird: Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen.